Ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich sehr, dass der Raum voll ist und dass der Raum kaum noch Platz hat für Besucher. Das ist ein gutes Zeichen. Seid alle ganz herzlich willkommen. Wir wollen fortfahren mit unserer Auslegung des Markus-Evangeliums und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, diese mit mir aufzuschlagen zum Markus-Evangelium. Das erste Kapitel. Wir fahren fort mit den Versen 21 und 22. Markus Kapitel 1, die Verse 21 und 22. Hier heißt es in Gottes Wort: Und sie, das ist Jesus mit seinen neu berufenen Jüngern, und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Amen. Wisst ihr, es gibt unterschiedliche Instanzen auf dieser Erde, die unterschiedliche Autorität besitzen, nicht wahr? Die Worte deines Lehrers haben mehr Kraft und Autorität wie die Worte deines Klassenkameraden. Oder die Worte deines Vorgesetzten haben mehr Kraft und Autorität als die deines Arbeitskollegen. Die Worte eines Polizisten haben mehr Kraft und Autorität als die eines normalen Bürgers. Und die Worte eines Bundespräsidenten haben mehr Kraft und Autorität wie die Worte eines Bürgermeisters, nicht wahr? Und so merken wir, dass es so unterschiedliche Instanzen mit unterschiedlichen Autoritäten gibt. Und je nachdem, welche Autorität zu dir spricht, wirst du aufgefordert, gehorsam zu sein und zu folgen, was diese Person sagt. Nun, die Worte von Jesus Christus haben mehr Kraft und mehr Autorität als jede Instanz auf dieser Erde. Und dort, wo Jesus Christus spricht, bist du und bin ich aufgefordert, diesen Worten zu gehorchen. Wir sind aufgefordert, diesen Worten zu folgen, denn er hat Autorität über dich und über mich durch sein Wort. Und welche Kraft und welche Autorität in den Worten von Jesus Christus liegt, wird uns in dem vorliegenden Abschnitt beschrieben und erklärt. Nachdem Markus davon berichtet hat, wie Jesus Christus von dem Heiligen Geist gesalbt wurde, als er von Johannes im Jordan getauft wurde. Und nachdem Jesus in Galiläa seine ersten vier Jünger in seine Nachfolge gerufen hat, beschreibt Markus jetzt, wie Jesus in der Vollmacht und in der Autorität des Heiligen Geistes beginnt zu lehren und Wunder zu wirken. Jetzt beginnt in gewisser Weise das Wirken von Jesus in der Kraft und Autorität des Heiligen Geistes. Und wir wollen nun in gewisser Weise, bildlich gesprochen, in diese Synagoge hineingehen, in die Jesus kam. Wir wollen sitzen und beobachten, was Jesus tat, wie er lehrte, mit welcher Vollmacht er lehrte und wie die Menschen bewegt wurden von seiner Lehre. Wir wollen uns nun in diese Synagoge hineinbegeben und sehen, was dort passiert. Wir wollen drei Bereiche studieren, die uns erklären, wie kraftvoll die Worte von Jesus sind. Diese drei Bereiche lauten erstens die Umstände, unter denen Jesus lehrte, zweitens die Reaktion auf Jesu Lehre und drittens das Besondere an Jesu Lehre. Und mein Ziel ist es, dass jeder in diesem Raum erkennen soll, welche Kraft die Worte von Jesus haben. Und dass wir alle verstehen, dass diese Worte, die Jesus vor 2000 Jahren ausgesprochen hat, immer noch die gleiche Kraft haben heute, um Menschen zu verändern. Und dass jeder von uns verantwortlich ist, wie wir auf die Worte von Jesus Christus reagieren. Und so lasst uns nun zum ersten Punkt gehen, die Umstände, unter denen Jesus lehrte. Hier heißt es in Vers 21, und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Der Vers 21 beschreibt uns die Umstände und auch das Umfeld, unter dem Jesus gewirkt hat. Und hier wird uns einmal die Stadt beschrieben, uns wird der Tag beschrieben, an dem Jesus lehrte. Und uns wird auch die Räumlichkeit genannt, in der Jesus lehrte. Zunächst zur Stadt. Hier wird gesagt, und sie gehen nach Kapernaum hinein. Sie, das ist Jesus mit seinen vier Jüngern. Wir haben letzte Woche gesehen, dass er Simon, das ist Petrus, in seine Nachfolge gerufen hat. Er hat seinen Bruder Andreas in seine Nachfolge gerufen und ging hier weiter und hat Jakobus und seinen Bruder Johannes in die Nachfolge gerufen. Und jetzt unmittelbar nach diesem Ereignis, dass er sie in seine Nachfolge gerufen hat, geht er mit diesen vier neu gewonnenen Jüngern nach Kapernaum hinein. Und Kapernaum war eine sehr wohlhabende Stadt. Sie liegt oder lag nordwestlich vom See Genezareth. Kapernaum hatte eine über 2,5 Kilometer lange Promenade entlang des Sees. Und Kapernaum war eine zentrale Stadt, wenn es um das Fischereigewerbe am See Genezareth ging. Die meisten Bewohner von Kapernaum waren jüdischer Herkunft und sie hatten unterschiedliche Berufe, wie zum Beispiel der Beruf eines Fischers. Gab viele Bauern, es gab Handwerker, Kaufleute, Beamte und auch viele Zöllner in Kapernaum. Und all diese Berufe sorgten dafür, dass Kapernaum zu einer wohlhabenden Stadt wurde zur damaligen Zeit. Und dieser Wohlstand von Kapernaum überdauerte sogar über Jahrhunderte hinweg. So fand man bei Ausgrabungen eine Synagoge, die man auf das Jahr 400 nach Christus datierte. Und diese Synagoge war zur damaligen Zeit wahrscheinlich die schönste und größte Synagoge in ganz Israel. Also Kapernaum war eine wohlhabende Stadt. Und Kapernaum war das Zuhause für eine gewisse Zeit von unserem Herrn Jesus. Matthäus erklärt uns in Matthäus Kapitel 4, Vers 13, dass Jesus nach Kapernaum ging und dort eine gewisse Zeit wohnte. Kapernaum war aber auch das Zuhause von Petrus und seiner Familie. So lesen wir etwas später in Markus 1, Vers 29, als Jesus mit seinen Jüngern diese Synagoge verließ, heißt es dann: Und sogleich gingen sie aus der Synagoge hinaus und kamen in das Haus von Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag fieberkrank da nieder, und sogleich sagen sie ihm von ihr. Das heißt, Simon, Petrus, wohnte auch in Kapernaum. Und in diese Stadt, in sein Zuhause, ging Jesus nun und fing dort an einem gewissen Ort zu lehren. Und vermutlich hat Jesus seine Jünger am Freitag in seine Nachfolge gerufen. Denn der Sabbat begann bei den Juden am Freitagabend und am Samstag war der ganze Tag Sabbat. Und hier wird gesagt, und sogleich, also unmittelbar, als der Sabbat begann, gingen sie in die Synagoge. Das heißt, vermutlich am Freitagabend oder direkt am Samstag ging Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat in die Synagoge. Der Sabbat war für die Juden ein heiliger Tag. Laut dem Gesetz Moses sollte an diesem Tag keine Arbeit nachgegangen werden, denn Gott ruhte an diesem Tag und so sollte auch das Volk Israel an diesem Tag von ihrer Arbeit ruhen, um sich vermehrt dem Gottesdienst zu widmen, um Gott zu ehren, um ihn anzubeten als Schöpfer und Erlöser und Erhalter. Das sollte am Sabbat getan werden. Und die Juden hatten eine besondere Räumlichkeit, in der sie sich versammelten, um diesen Sabbat zu heiligen. Und das war die Synagoge. So heißt es hier, und sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Das heißt, Jesus heiligte den Sabbat. Und er versammelte sich an dem Ort, wo sich die Juden versammelten, um den Sabbat zu heiligen, nämlich in der Synagoge. Das griechische Wort Synagoge kommt von dem Wort Synago und es bedeutet, sich zu versammeln. Eine Synagoge war also ein Versammlungsort. Die Synagoge ist mit einem Hörsaal oder einem Vorlesungssaal unserer Zeit in gewisser Weise zu vergleichen. Hier versammelten sich alle jüdischen Männer, die über 13 Jahre alt waren, die aus dieser Stadt kamen. Und ein durchschnittlicher Gottesdienst in so einer Synagoge bestand aus der Lesung des Gesetzes, aus der Lesung von Propheten oder aus den Psalmen, aus einer Predigt, also eine Auslegung des Gelesenen und aus Segenssprüchen. Kommt euch das bekannt vor? ähnlich wie unsere Gottesdienste heute. Die frühen Christen haben eigentlich ihren Gottesdienstablauf von den Gottesdiensten der Synagoge übernommen. Und so merken auch wir, dass unsere Gottesdienste von Textlesungen gefüllt sind, von Gebeten, von Segenswünschen und von einer Auslegung des Wortes Gottes. Und im ganzen Mittelmeerraum damals hatte jede Stadt, in der mehr als 10 erwachsene Juden wohnten, männliche Juden, eine Synagoge. Das war in gewisser Weise ihr Vereinshaus. Ja, dort konnten sie gewisse Dinge auch abhalten. Dort haben sie sich getroffen, auch zum Teil Kindergottesdienste gefeiert. Und jede Synagoge hatte einen Synagogenvorsteher. Dieser Synagogenvorsteher war nicht der Pastor oder Hirte dieser Synagoge, sondern er war in gewisser Weise für die Ordnung dieses Gebäudes zuständig. Und er sorgte auch für den Gottesdienst. Das heißt, er sorgte dafür, wer an diesem Tag auch lehren sollte. Er rief dann einen erwachsenen Juden auf und sagte, du darfst heute das Gesetz lesen, du darfst heute die Predigt halten. Und so merken wir, dass dieser Synagogenvorsteher offensichtlich Jesus aufgefordert hat, als er ihn sah, zu lehren. Und uns wird gesagt, Jesus kam in die Synagoge und lehrte. Und so ergriff Jesus die Möglichkeit, am Sabbat, an einem Ort, wo sich Juden versammelten, Gottes Wort zu predigen. Das sind die Umstände, in denen Jesus sich befand. Aber an dieser Stelle müssen wir festhalten, dass obwohl die Synagoge der Ort war, an dem Gott verherrlicht werden sollte und an dem Gottes Wort verkündigt werden sollte, war das Gegenteil in den Synagogen der damaligen Zeit der Fall. Lasst uns ein paar Stellen lesen. Wir werden nächste Woche, so Gott will, sehen. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 23. In derselben Synagoge, in der Jesus lehrt, heißt es dann, und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Ein dämonenbesessener Mensch war in der Synagoge. Wir lesen in 1, Vers 39 folgende Worte über Jesus. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Das heißt, dort gab es mehrere Synagogen und in diesen Synagogen gab es mehrere Menschen, die von Dämonen besessen waren. Jesus trieb Dämonen in Synagogen aus. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es folgendermaßen, und er ging wiederum in die Synagoge hinein und dort war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Also ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Die Synagoge war voll mit dämonenbesessenen Menschen, voll mit kranken Menschen. Und in Kapitel 13, Vers 9 warnt Jesus sogar seine Jünger. Kapitel 13, Vers 9. Dort warnt er seine Jünger. Ihr aber gebt Acht auf euch selbst, sie werden euch an Synedrien und an Synagogen überliefern. Ihr werdet geschlagen und von Statthaltern und Königen gestellt werden um meinetwillen. Das heißt, Synagogen waren nicht freundlich gesinnt gegenüber Jesus und seinen Jüngern. Nein, sie hatten Hass und Abneigung gegen ihn und seine Jünger. Also wir merken, die Synagoge, der Ort, wo Gott verherrlicht werden sollte und sein Gesetz gelesen werden sollte und sein Gesetz ausgelegt werden sollte, dort, wo Menschen Zuflucht, Hoffnung, Rettung und Heil erfahren sollte, war ein Ort geworden, wo der Satan Einzug gewonnen hat. Wir werden später sehen, dass nicht mehr Gottes Wort das Zentrum der Synagoge war, sondern Menschengebote, Gesetze und Satzungen, die nicht von Gott stammten. Und das war der Grund, wieso dieser Ort zu so einem bösen Ort geworden ist. Nun, heute, 2000 Jahre später, wie sehen unsere Versammlungen aus? Dort, wo wir uns versammeln, dort, wo sich die Kirche in Deutschland versammelt. Und wisst ihr, viele Gemeinden in Deutschland, aber auch überall auf der Welt, gleichen den Synagogen von damals. Wisst ihr, in der evangelischen Landeskirche oder auch in der katholischen Landeskirche, mittlerweile sogar in vielen Freikirchen, wird die Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren nicht nur geduldet, sondern durchgeführt. Es ist eine Lehre des Satans höchst persönlich und Kirchen, dort wo Gottes Wort verkündigt werden sollte und für die Wahrheit eingestanden werden sollte, verdreht Gottes Wort und sie trauen gleichgeschlechtliche Paare. Dort hat der Satan Einzug gehalten. In sämtlichen Baptistengemeinden wird Bibelkritik angewendet. Das heißt, die Bibel wird nicht mehr als vollkommen wahr angerechnet, sondern viele Wunder von Jesus und viele Geschichten und Ereignisse werden einfach rausgestrichen aus der Bibel. In vielen charismatischen Gemeinden ist nicht mehr das Wort Gottes die alleingültige Autorität, sondern Visionen, Träume und Bilder werden an den Platz von Gottes Wort gestellt. Wir merken, dass viele Kirchen, und ich sage nicht alle, aber viele Kirchen in unserer Zeit gleichen den Synagogen von damals nicht mehr Gottes Wort, sondern Menschengebote, Gedanken und Satzungen von Menschen werden an die Stelle von Gottes Wort gestellt. Und wir merken, somit kann der Satan in diesen Gemeinden einen gewissen Einfluss ausüben. Und das sind harte Worte, aber wir sehen, dass sie biblisch sind. Das Ziel und die Aufgabe, Herr, kommt gerne rein, nicht wahr? Und Gottes Wort als höchste Autorität und Instanz anzuerkennen. Doch dieses Ziel verfehlen die meisten Gemeinden heute leider. Aber hier ist die wichtige Frage, was passiert, wenn man beginnt, das wahre Evangelium zu predigen? Was passiert, wenn Jesus Christus das Zentrum unserer Gottesdienste wird? Wenn Jesus Christus das Zentrum unserer Lehre und unserer Verkündigung wird? Und was mit einer Synagoge passiert und was mit einem Gottesdienst oder mit einer Kirche passiert, wo Jesus Christus selbst predigt bzw. sein Wort verkündigt wird in Kraft und in Vollmacht, was passiert, das beschreibt uns Markus als zweites. Und das ist was Gewaltiges und das führt uns zum zweiten Punkt, die Reaktion auf Jesu Lehre. Die Reaktion auf Jesu Lehre. Hier heißt es, und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Das ist die Reaktion. Sie erstaunten sehr über seine Lehre. Und Markus sagt uns hier nicht, was Jesus lehrte. Er beschreibt uns nicht den Inhalt von dem, was Jesus lehrte. Er erklärt vielmehr die Reaktion von den Menschen auf das, was Jesus sagte. Ich denke, wir haben eine Zusammenfassung von Jesu Lehre bereits betrachtet in Kapitel 1, Vers 15, wo Jesus anfing zu predigen und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier haben wir eine Zusammenfassung seiner Lehre und vermutlich hat er auch diese Verkündigung in der Synagoge gelehrt, umfassender natürlich, und zeigte auf, dass in ihm das Reich Gottes zu den Menschen kam, dass in der Person von Jesus Christus Gott selbst zu den Menschen kam und er der Messias ist und dass sie durch Buße und Glaube an ihn in das Reich Gottes hineinversetzt werden können. Und das predigte er vermutlich in einem größeren Umfang und detaillierter. Den Fokus, den Markus hier legen will, ist nicht die Lehre an und für sich, sondern die Reaktion von den Menschen. Sie erstaunten sehr. Und das Wort Erstaunen ist im Griechischen ein sehr starkes Wort. Es bedeutet, jemanden außer sich zu bringen, jemanden betäuben, jemanden umzuhauen, wenn man es vielleicht so umgangssprachlich beschreiben will. Ich sage es in meinen eigenen Worten, und sie wurden umgehauen über seine Lehre. Sie waren außer Rand und Band von dem, was sie gehört haben. Sie konnten ihren Ohren nicht hören, sie konnten ihren Augen nicht trauen. Was passiert hier vor unseren Augen? Sie hingen an den Lippen von Jesus und sie konnten nicht fassen, was sie dort hörten. Mir gefiel es, was ein englischer Ausleger in seinem Kommentar zu diesem Vers sagte, und ich möchte ihn zitieren. Solange Jesus sprach, waren alle Augen und Ohren gespannt auf ihn gerichtet und sie hatten Angst, auch nur ein Wort zu verpassen. Doch als die Stimme, die sie in ihren Bann gezogen hatte, verstummte, löste sich die Spannung und die Zuhörer wurden von Staunen ergriffen. Sie konnten nicht anders, als ihm zuzuhören und sie waren außer sich vor Staunen, als er aufgehört hat zu lehren. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass es kaum etwas Anziehenderes und etwas Herrlicheres und etwas Überwältigenderes gab, als Jesus beim Predigen zuzuhören. Denn in ihm kam das Wort Gottes leibhaftig auf diese Erde. In ihm kam Gott selbst zu uns und durch ihn wirkte Gottes Geist auf mächtige Weise unter den Menschen. Nun, die Reaktion, die wir hier lesen, war kein Einzelfall. Denn immer wieder, wenn Jesus lehrte, wurden die Menschen genau in dieses Staunen versetzt. So lesen wir in Matthäus. In Matthäus 7, wir haben hier eine der längsten Predigten, die von Jesus aufgezeichnet wurde. In Matthäus Kapitel 5 bis 7 ist eine ganze Predigt von Jesus, die Bergpredigt. Und am Ende dieser Predigt wird uns die Reaktion von den Leuten beschrieben, wie sie auf die Lehre von Jesus reagierten. In Matthäus Kapitel 7, Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Wiederum, sie wurden umgehauen von dem, was sie hörten. Lest euch die Bergpredigt durch und dann werdet ihr auch umgehauen werden von dem, was Jesus dort predigt und von dem, was er fordert von seinen Zuhörern. Etwas später in Matthäus Kapitel 13, Vers 54 wird uns Ähnliches berichtet, nachdem Jesus gepredigt hat. In Matthäus 13, Vers 54. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und die Wunderwerke? Was passiert hier? Wir merken also, dort, wo Jesus hinkam, egal in welche Synagoge er ging, die Menschen waren außer sich, sie waren außer Rand und Band von dem, was Jesus dort lehrte. Nun, wie drückte sich dieses Erstaunen bei den Menschen aus? Nun, wir lesen immer wieder, als Beispiel in Matthäus 13, dort, wo wir gerade waren, in Vers 57, wie die Menschen in seiner Vaterstadt auf seine Lehre reagierten und sie nahmen Anstoß an ihm. Sie nahmen Anstoß an ihm. Das war schon auch ein Zeichen, dass sie außer Rand und Band waren. Sie haben sich gefragt, was fällt diesem Jesus ein, solche Dinge von uns zu fordern, solche Dinge über uns zu sagen? Und sie waren außer sich. Sie nahmen Anstoß an ihm. Aber wir lesen auch immer wieder, dass viele Menschen ihm nachfolgten, dass viele Menschen an seinen Lippen hangen und dass viele Menschen liebten, was er sagte und wie er es sagte. Und so sehen wir die Reaktion auf Jesu Lehre. Die zeigt sich in großes Erstaunen, dass die einen Anstoß nehmen an Jesus und die anderen ihm nachfolgen. Das ist die Reaktion. Und jetzt schaut mal, hier sitzen die Juden Sabbat für Sabbat, Sabbat für Sabbat, Woche für Woche, Samstag für Samstag in ihren Synagogen, sitzen unter den Lehren ihrer Rabbis und gehen Sabbat für Sabbat unbeeindruckt nach Hause. Woche für Woche hören sie das gleiche Gefasel von ihren Rabbis und gehen unbeeindruckt nach Hause. Und am Essenstisch gibt es entweder was zu lachen, aber nichts Gutes darüber zu reden, was sie wieder in ihren Synagogen gehört haben. Die Juden fühlten sich in ihren Synagogen nicht persönlich angegriffen. Sie fühlten sich nicht persönlich herausgefordert. Sie fühlten sich nicht angesprochen von den Lehren ihrer Rabbis. Doch nun kommt Jesus in ihre Synagoge hinein und er öffnet seinen Mund und er lehrt sie und etwas passiert, was zuvor noch nicht passiert war. Sie waren außer sich, sie waren außer Rand und Band von dem, was sie dort hörten. Die Art, wie Jesus lehrte, der Inhalt von dem, was Jesus lehrte, fordert die Menschen heraus. Sie ermahnte die Menschen. Sie sprach die Menschen an. Nun sehen wir ähnliche Parallelen heute in unseren Tagen, in unserer Zeit. Ich würde behaupten, dass auch heute unzählige Menschen Sonntag für Sonntag unbeeindruckt von ihren Gottesdiensten nach Hause gehen. Sonntag für Sonntag gehen die Menschen unbeeindruckt von den Gottesdiensten nach Hause, haben nichts über die Predigt zu reden, regen sich vielleicht noch über dies oder über jenes auf aus dem Gottesdienst, aber sie gehen unbeeindruckt von ihren Gottesdiensten nach Hause. Wieso? Sonntag für Sonntag werden von den Kanzeln Lebensberichte heruntergeleiert, politische Themen werden angesprochen in den Kirchen und im schlimmsten Fall wird in den Kirchen nicht mal mehr Gottes Wort aufgeschlagen und es wird ausgelegt, sondern es wird einfach irgendetwas geredet. Menschen gehen Sonntag für Sonntag aus ihren Kirchen unbeeindruckt nach Hause. Und wenn Menschen in ihren Gottesdiensten überwältigt und beeindruckt werden, dann meistens aus dem Grund, weil die Musik so übertrieben dröhnend laut war und Emotionen in einem Menschen hochgerufen wurden. Aber nachdem die Musik zu Ende war und man zu Hause war, war man wieder nicht beeindruckt. Wo werden Menschen heute noch überwältigt und außer sich gebracht aufgrund des Wortes Gottes? Wo werden Menschen heute noch herausgefordert, überführt und ermahnt aufgrund des Wortes Gottes? Wo ist Jesus Christus noch das Zentrum der Gottesdienste und der Verkündigung? Und wisst ihr, ich denke, ein Punkt, wieso so viele Christen kaum Veränderung in ihrem Leben erfahren, ist, weil das Zentrum der heutigen Predigt nicht mehr Jesus Christus ist, sondern Menschengebote, Menschengedanken, Lebensberichte. Was bringt mir ein Lebensbericht? Was bringen mir deine Gedanken? Wie werden sie mich verändern? In Gottes Wort alleine ist Kraft zur Rettung und zur Heiligung. Und wenn Gottes Wort nicht mehr das Zentrum ist und Jesus Christus und die Gnade Gottes in Jesus nicht mehr das Zentrum der Predigt ist, dann wird es keine Veränderung in deinem und in meinem Leben geben. Dann werden Gesetze auf uns gestülpt, die wir nicht halten können, und wir zerbrechen an diesen Gesetzen. Dort aber, wo Jesus Christus zum Zentrum der Verkündigung wird, dort werden Menschen überwältigt und überführt und verändert nach Hause gehen. Andere Menschen werden, wenn Jesus Christus das Zentrum der Gottesdienste wird, verärgert nach Hause gehen. Sie werden sich an dem stoßen, so wie es einige Juden taten. Sie haben sich an Jesus gestoßen. Aber andere werden überwältigt sein und wollen ihm nachfolgen und ein Leben der Heiligung leben. Und wisst ihr, ein Kriterium, an dem du messen kannst, ob deine Gemeinde eine gesunde und bibeltreue Gemeinde ist, ist, wenn du dich fragst, überwältigt Gottes Wort mich in den Gottesdiensten? Fordert Gottes Wort mich in den Gottesdiensten heraus? Ist Jesus Christus und sein Evangelium das Zentrum der Gottesdienste? Und merkst du, wie Gottes Wort zu dir redet und dich verändert? Frag dich diese Fragen. Oder gehst du Sonntag für Sonntag unverändert aus den Gottesdiensten nach Hause? Das ist ein wichtiges Kriterium, an dem du messen kannst, ob deine Gemeinde eine bibeltreue, eine biblische und gottesfürchtige Gemeinde ist. Und wisst ihr, dass uns hier berichtet wird, dass die anwesenden Juden so überwältigt waren von dem, was Jesus lehrte, macht deutlich, dass sie sonst nicht sonderlich überwältigt waren von ihren herkömmlichen Rabbis. Aber worin unterscheidet Jesus sich von den herkömmlichen Rabbis? Worin unterscheidete die Lehre Jesu sich von der Lehre der Rabbis oder der Schriftgelehrten der damaligen Juden? Was machte Jesu Lehre so außergewöhnlich, dass die Menschen außer Rand und Band waren, als sie ihm zuhörten? Das wird uns in unserem dritten Punkt beantwortet, das Besondere an Jesu Lehre. Vers 22b, hier heißt es, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Dieses Bindewort, ich will euch ermutigen, wenn ihr eure Bibeln zu Hause lest, achtet auf die Bindewörter. Denn, deshalb, aber und. Diese Bindewörter beschreiben uns oftmals, was zuvor passiert ist, oder begründen uns, was zuvor passiert ist. Markus begründet jetzt, wieso die Menschen außer Rand und Band waren, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Das Wort Vollmacht bedeutet, das Recht haben, etwas zu tun. Es bedeutet, das Recht über etwas auszuüben. Also, ich habe Vollmacht über mein Haus. Ich habe das Recht, in meinem Haus zu tun, was ich will. Du kannst nicht in mein Haus kommen und mir vorschreiben, wie ich mich zu verhalten habe in meinem Haus. Ich habe Vollmacht, wenn man so will, über mein Auto. Ich kann mit meinem Auto hinfahren, wo ich will, und machen, was ich will, in Anführungsstriche. Ich habe Vollmacht über diese Dinge. Wenn es hier heißt, dass Jesus Christus in Vollmacht lehrte, dann bedeutete es, er hat das Recht und die Autorität, das zu sagen, was er sagte. Es hatte einen tiefen Eindruck auf die Leute hinterlassen. Und wisst ihr, dieses Wort Vollmacht wird im Alten Testament oft im Zusammenhang mit Gottes übernatürlicher Kraft in Bezug auf die Schöpfung verwendet. Johnny, oder ja. Dieses Wort wird oft in diesem Zusammenhang verwendet, wenn es um Gottes Werke ging, um Gottes Allmacht, um Gottes Autorität, etwas zu schaffen. Wenn Markus hier also dieses Wort Vollmacht gebraucht und sagt, dass Jesus mit Vollmacht lehrte, drückt er damit aus, Jesus lehrte mit göttlicher Autorität. Die Worte, mit denen Jesus lehrte, waren die gleichen Worte, mit denen Gott das Universum in seine Existenz rief. Das ist die Vollmacht, mit der Jesus lehrte. Und wir können uns vorstellen, davor waren die Rabbis da und wir werden gleich noch sehen, was sie lehrten. Und jetzt kommt jemand anderes, der mit einer völlig anderen Autorität beginnt zu lehren. Woran machten die Juden fest, dass Jesus seine Lehre mit Vollmacht geschah? Du kannst eine Sache nur beurteilen und analysieren, wenn du etwas Vergleichbares hast. Und die Juden hatten etwas Vergleichbares. Ihre Schriftgelehrten. Hier heißt es, Jesus lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das war die Person oder die Elite, mit denen Jesus verglichen wurde von den Juden. Ein Schriftgelehrter hatte zur damaligen Zeit, zur neutestamentlichen Zeit, den größten lehrmäßigen Einfluss auf die jüdische Gesellschaft. Was war ein Schriftgelehrter? Man bezeichnete schon früh, auch unter den orientalischen Königen, Schriftgelehrte, die gewisse Schreiber oder auch Notare für die Könige waren. Es waren also Schreiber, die für den König eingesetzt waren, gewisse Dinge aufzuschreiben. Und im Alten Testament begegnet uns Ezra in gewisser Weise als Prototyp, als der erste offizielle Schriftgelehrte. Ezra kam aus der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft zurück nach Juda und er hatte sich zu Herzen genommen, das Volk Israel in Juda Gesetz und Recht zu lehren. So lesen wir in Ezra Kapitel 7, Vers 10. Denn Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Das war sein Verlangen und das widerspiegelt einen Schriftgelehrten wider. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Gottes Wort zu kennen, es zu studieren, es zu lesen, Zeit im Wort Gottes zu verbringen, um dann wiederum das Wort Gottes auszuleben, praktisch zu werden, heilig zu werden und dann wiederum, wenn ich Gottes Wort studiert habe, wenn ich Gottes Wort gelebt habe, gehe ich zum Volk und lehre das Volk. Das war eigentlich der Gedanke eines Schriftgelehrten. Die Auslegung des Gesetzes für das Volk. Nun leider hat sich über die Jahrhunderte hinweg im Volk Israel zu diesem Gedanken noch hinzugeschlichen, dass die Schriftgelehrten angefangen haben, menschliche Überlieferungen weiterzugeben in den Synagogen. Und sie begannen zu sagen, Rabbi dies und Rabbi der hat dies und jenes gelehrt. Und sie haben diese mündlichen Überlieferungen, diese Überlieferungen der Väter anstelle oder an die gleiche Stelle von Gottes Wort gestellt. Und so ging es in ihren Synagogen nicht mehr hauptsächlich um das Gesetz, sondern um die Überlieferungen der Väter. Aber zur Zeit Jesu war es auch so, dass die Schriftgelehrten bei Rechtsprechungen mitwirkten und sie hatten richterliche Gewalt. Und so missbrauchten viele Schriftgelehrten ihre Macht und ihre Position, um in den Synagogen Recht und Gesetz zu lehren. Aber nicht Gottes Recht und nicht Gottes Gesetz, sondern menschliche Überlieferungen waren das Zentrum ihrer Verkündigung. Und wie schon erwähnt, die anwesenden Juden gingen Sonntag für Sonntag mit denselben Gedanken nach Hause. Ah, schon wieder hat er von diesem Rabbi erzählt. Ah, schon wieder hat er von diesem Vater erzählt. Schon wieder habe ich diese Überlieferung. Ah, das kannte ich schon. Aber sie waren völlig unbeeindruckt. Und hier kommt Jesus und er kommt nicht mit den Überlieferungen der Väter, sondern er kommt mit dem Wort seines himmlischen Vaters. Jesus kommt nicht mit Überlieferungen von Menschen, sondern Jesus kommt mit dem Wort von Gott höchst persönlich. Die Juden gehen aus den Synagogen und sind völlig erschlagen von dem, was sie hören. Wisst ihr, Jesus selbst sagte einmal in einer Debatte mit den Juden, mit welcher Kraft und Autorität er redet. Wir lesen in Johannes 12, die Verse 49 bis 50, Johannes 12, 49 bis 50, wie Jesus zu den Juden Folgendes sagte. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Das war die Autorität und die Vollmacht, mit der Jesus redete, die Worte von Gott. Und wir haben gesehen, dass er mit dem Heiligen Geist gesalbt war. Er kam also in der Kraft und Autorität Gottes und des Heiligen Geistes und er lehrte Gottes Wort zum Volk. Wenn Jesus Christus redete, waren es nicht seine eigenen Worte, sondern es waren die Worte seines Vaters. Wenn Jesus redete, waren es kraftvolle Worte, es waren herausfordernde Worte, es waren überführende Worte, es waren zurechtweisende Worte. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Und wisst ihr, weshalb viele Menschen sich an Jesus gestoßen haben und weshalb sich viele Menschen auch heute noch an den Worten von Jesus stoßen? Weil es die Wahrheit ist. Weil es die Wahrheit ist. Und die Wahrheit überführt. Die Wahrheit gibt Anlass zum Anstoß. Wenn ich dir nur sage, was dir gefällt, und wenn ich dir nur schmeichle und vielleicht sogar noch Dinge sage, die gar nicht stimmen, aber die Hauptsache, das gefällt dir, dann wirst du mich nicht hassen. Du wirst kein Problem mit mir haben. Aber sobald ich beginne, die Wahrheit zu predigen und sobald ich anfange, Gottes Wort korrekt auszulegen und dieses Wort in dein Leben anzuwenden, dann wirst du herausgefordert werden. Wieso? Weil es die Wahrheit ist. Und ein Kriterium, an dem du wiederum messen kannst, ob es eine gute Gemeinde ist oder nicht, ist, wirst du herausgefordert? Gehst du manchmal verärgert aus dem Gottesdienst nach Hause? Wenn ja, dann ist es, weil die Wahrheit gepredigt wurde. Paulus erklärt uns das in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. In Gottes Wort ist Kraft. In Gottes Wort ist Kraft. Lass mich dir sagen, wenn ich als Prediger des Evangeliums das Wort Gottes korrekt auslege, das bedeutet, wenn ich mich hinsetze und Gottes Wort in seinem historischen Kontext studiere, was hat es damals zu bedeuten gehabt? Wenn ich Gottes Wort in seiner Grammatik studiere, was haben die Wörter für eine Bedeutung? Wenn ich mich hinsetze und die Arbeit mir und die Mühe mir mache, was bedeutet dieses Wort heute? Und wenn ich das Wort Gottes korrekt auslege und mich hier hinstelle und euch dieses Wort auslege und dieses Wort in euer Leben hinein spreche und dieses Wort auf euch anwende, dann ist es Gottes Wort, das zu euch redet. Dann ist es Gottes Wort, das euch überführt. Dann ist es Gottes Wort, das euch herausfordert. Nicht ich als Person habe Autorität. Und wenn jemand kommt und sich hinstellt und sagt, ich habe göttliche Autorität, dann verwerf ihn. Kein Mensch hat von sich aus göttliche Autorität. Aber wenn ich mich hier hinstelle und Gottes Wort sauber und korrekt auslege, dann hat Gottes Wort selbst die Autorität, dich herauszufordern. Gottes Wort muss das Zentrum unserer Gottesdienste werden, das Zentrum unserer Verkündigung werden. Gottes Wort wird dich herausfordern und es wird dir aufzeigen, was in deinem Leben falsch läuft. Gottes Wort wird dich herausfordern und dir zeigen, dass du ein Sünder bist und dass du vor Gott nicht bestehen kannst, weil Gott ein heiliger Gott ist, weil Gott ein Gott ist, der Sünde und Sünder nicht dulden kann. Aber Gottes Wort wird dir ebenso aufzeigen, dass er seinen Sohn für dich gesandt hat auf diese Erde und dass sein Sohn stellvertretend für dich deine Sünde am Kreuz auf sich nahm und somit Gottes Zorn über sich ergießen lassen hat. Und Gottes Wort wird dich herausfordern und wird dir sagen, dein Leben in Ordnung zu bringen, Buße zu tun und zu glauben. Und dann wird das Wort Gottes dich weiterhin formen in das Bild von Jesus Christus in der Heiligung hinein. Die Frage lautet nur, wie reagierst du auf dieses Wort von Gott? Ärgerst du dich darüber? Oder willst du dem gehorsam sein, was Gott von dir fordert? Wir halten also fest, Jesus kommt hier in seine Heimatstadt, in eine Synagoge und er heiligt den Sabbat und er beginnt am Sabbat zu predigen. Und weil die Synagoge damals und die Rabbis damals nur Menschengebote und menschliche Gesetze gepredigt haben, gingen die Juden Sabbat für Sabbat unbeeindruckt nach Hause. Aber jetzt kommt Jesus und er predigt nicht in der Autorität eines Vorvaters, sondern er predigt in der Autorität Gottes, weil er selbst Gott ist und mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. Und die Menschen gehen verändert aus ihren Synagogen hinaus. Und so lass mich dich fragen, gehst du verändert aus den Gottesdiensten nach Hause? Hast du ein Verlangen nach dem Wort von Gott? Ist das Wort von Jesus, ist das Wort Gottes die höchste Instanz in deinem persönlichen Leben? Wenn du geistlich wachsen willst, wenn du geistlich reif und stark werden willst, dann lass mich dir sagen, du brauchst eine Versammlung, in der Gottes Wort als höchste Autorität und Instanz festgehalten wird. Wenn du geistlich wachsen willst und vorankommen willst in deinem geistlichen Wandel mit Jesus, dann brauchst du eine Versammlung, in der Jesus Christus das Zentrum der Gottesdienste und das Zentrum der Verkündigung ist. Ist es der Fall bei dir in deinem Leben? Und wisst ihr, wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann wird sich dein Leben radikal ändern. Dann wird sich deine Liebe zu Jesus und zu seinem Wort radikal verändern und dein ganzes Leben wird sich umkrempeln. Und ich möchte abschließend Psalm 1 mit uns lesen, dass dieser Psalm beschreibt uns nochmal, was mit denen passiert, die Gottes Wort ernst nehmen und im Glauben auf das Wort von Gott reagieren. Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Willst du ein Baum sein, der gepflanzt ist an Wasserbächen? Willst du ein Baum sein, der reife Früchte trägt? Willst du ein Baum sein, der fest steht und verwurzelt ist? Dann brauchst du Gottes Wort in deinem Alltag, in deinem persönlichen Leben, aber auch in einer Gemeinde, die das Wort Gottes ehrt und hochhält. Möge Gottes Geist dir Gnade schenken, dass du nicht verärgert heute nach Hause gehst, sondern dass du zu Jesus umkehrst, dass du dich zu ihm wendest im Glauben und dass du Buße tust und gerettet wirst. Bleib gerne da, wir haben noch Gemeinschaft und Essen, dass wir miteinander reden können und möge Gottes Geist sein Wort in unseren Herzen verwurzeln. Amen. Amen.